Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe die Reise auf mich genommen ins schöne Lüneburg. Das ist mir aus vielen Gründen leicht gefallen. A, es ist eine der schönsten Städte Norddeutschlands. Und zum Zweiten bin ich in Begleitung. Denn heute ist mein Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, die wunderbare Lisa Ortkies. Herzlich willkommen.
Danke. Kommen die her. Cool. Die nehme ich jetzt immer mit.
Lisa Ortkies, ich habe das Gefühl, Sie sind ein unruhiger Mensch. Ist meine Einschätzung richtig?
Ja, Sie sehen, wie ich mit dem Fuß wippe, gleich neben mir, weil mich allein schon diese Frage sehr unruhig macht. Ja, es gibt eine innere Unruhe, ein bisschen was Suchendes und etwas, das schon immer gedacht hat, bald passiert was Schlimmes sozusagen. Also das war oft der Fall, dass ich mit so einem Gefühl rumgelaufen bin, das geht zu schnell, das hast du nicht mehr unter Kontrolle, da bist du nicht mehr so ganz in charge, jetzt aufpassen, jetzt wird's schwierig.
Es passiert was Schlimmes, das heißt, Sie sind Pessimist?
Ich bin eher Zweckpessimist, weil ich lasse mich gern positiv überraschen.
Ja.
Das finde ich so toll daran. Wenn man immer das Schlimmste annimmt oder eher mit dem Schlechten rechnet, dann kommt immer eine positive Überraschung. Das funktioniert wunderbar.
Das war die Haltung meiner Großmutter. Wir rechnen mit dem Schlimmsten und hoffen auf das Beste.
Ja, richtig. Ja, super. Übernehme ich so.
Sie haben, waren Stewardess, haben Psychologie studiert, haben Soziologie studiert, aber nicht abgeschlossen. Sie waren dann auf der renommierten Henri-Nannen-Schule, haben dort Journalismus studiert. Über die Unruhe sprachen Sie schon. Hat Sie diese Nervosität bereits in Quakenbrück überwältigt?
Da gab es durchaus Gründe, nervös zu werden.
Quakenbrück zunächst für den Mensch, der geografisch nicht so vertraut ist mit der norddeutschen Tiefebene.
Zwischen Osnabrück und Oldenburg, so erkläre ich das immer. Und dann gibt es aber Leute in München, Berlin oder sonst wo, die dann immer noch verständnislos gucken. Das ist das Problem,
wenn
ich das so erzähle.
Hat sie die Unruhe in Quakenbrück bereits erwischt?
Vor allen Dingen
erwischt?
Ist natürlich, wenn ich das selber, das Ding ist ja mal, wenn ich da zuhöre, wenn jemand so den Lebenslauf so ein bisschen wiedergibt, denke ich, ach du meine Güte, was für ein Salat von Lebenslauf. Ne? Damit könnte man sich ja nirgendwo bewerben. Also Studienabbrecher hat man ja aller Orten, auch als CEOs immer noch so in dem Alter. Danach geht das ja total straight. Also da gibt es ja überhaupt, da gibt es nur Planung und da wird jede Woche mit einem Praktikum vollgeballert, auch wenn der Schein irgendwo sonst woher kommt über Beziehungen. Da haben wir uns ja gar keine Sorgen drüber gemacht. Und insofern habe ich mich da komplett treiben lassen. Also es gab immer so eine faule Sehnsucht, sage ich jetzt mal, zum Schreiben hin zum Beispiel.
Eine faule Sehnsucht?
Faule Sehnsucht, weil Sehnsucht bedeutet ja, dass man irgendwann so einen richtigen Antrieb entwickelt oder einen Ehrgeiz, der einen da so turbomäßig nach vorne bringt. Und das war auch so bei der Bewerbung für die Journalistenschule, aber für den Abschluss des Studiums hat es ja nicht ganz gereicht. Aber da habe ich gedacht, Bingo, das öffnet ganz viele Türen und das ist auch gar nicht so einfach. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das, glaube ich, zu 99% mit Talent gemacht habe und dann der Rest, der da abgefragt wird. Da kommt ja viel Allgemeinbildung, Bildung vor und ich habe alles gerissen mit den Sachen, die ich geschrieben habe, was dann auch eine ganz gute Bestätigung war, um dann weiterzumachen.
Ja, mir erscheint das so ein bisschen impulsgesteuert. Also erstmal Stewardess zu werden, legt den Verdacht nach, die Frau möchte reisen.
Stimmt.
Ja, sonst sollte man den Job nicht ergreifen.
Das ist auch wirklich was Folgerichtiges, wenn man aus Quartenbrück kommt und hat das eine gewisse Logik, finde ich, oder?
Ja. Könnte ich mir vorstellen. Erst mal raus.
Es war dann natürlich gleich ganz weit und ich konnte, das waren ja, das muss man aber dazu sagen, nicht diese Zeiten wie heute, dass man da hin und dann tiefgefroren zurück sozusagen, sondern es gab ja noch nicht mal einen Direktflug nach Tokio zum Beispiel. Also man ist dann über Anchorage geflogen und wenn man da Springer war, was ich besonders gern gemacht habe, zu einer Crew hin, dann wieder zur nächsten und eine Woche warten, dann hatte man folgende Trips, einen Flug nach Anchorage, eine Woche Schlittschuhfahren nicht, sondern Schlittenfahren, Hundeschlittenfahren, auf abgelegenen Inseln Hotshots trinken und so weiter.
Hotshot ist wahrscheinlich ein alkoholisches Getränk.
Ein alkoholisches Getränk, das wahnsinnig scharf war, also es waren nur Gewürz und Alkohol. Und die Kneipe, in der wir das alle zu uns genommen haben, war gepflastert mit BHs.
Ja, genau, an der Decke. Da war ich auch mal.
Nee. Nein.
Ja.
Das ist jetzt gelogen, Herr Meyer Burckhardt.
Es ist nicht gelogen, weil ich könnte Ihnen auch sagen, dass nicht nur BHs dort hingen, sondern auch Slips.
Ja, vielleicht habe ich das verdrängt. Sie haben wahrscheinlich genauer hingeguckt.
Nein.
Ja, von mir hängt auf jeden Fall auch einer da aus der Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie das...
Der ist mir nicht aufgefallen.
Hätte ja sein können. so war die Zeit damals. Man hatte eine Woche in Anchorage mit solchen Erlebnissen und dann ist man weitergeflogen nach Tokio und war da wieder eine Woche. Und wenn man da auf der falschen Seite unterwegs ist, kommen ja ungefähr 3000 Leute an einer Ampel entgegen. Also dieser Wechsel zwischen Anchorage, Einsamkeit und Tokio, das war ein großartiger Job und ich habe noch Geld dafür bekommen.
Sollte sich eine Zuhörerin, ein Zuhörer fragen, warum über Anchorage der Luftraum Russlands war noch gesperrt, deswegen der Umweg. Mhm. Dann haben Sie aber das Studium der Psychologie begonnen. Kann es sein, dass Sie so ein so reiches Feld von Geschäftsreisenden und Touristen in ihr an Bord hatten, dass Sie sagen, ich möchte diese Spezies besser verstehen?
Das hatte ich ja vorher schon angefangen und habe das eine Zeit lang weitergemacht, bin dann zur Soziologie gewechselt. Es ist wirklich ein Salat, man kriegt da keinen roten Faden rein.
Ja.
Aber Soziologie und Psychologie sind ja durchaus nah beieinander. Und ich würde auch sagen, ich wäre wahrscheinlich auch eine ganz gute Therapeutin geworden, möchte ich heute gern behaupten. Vielleicht mache ich das auch noch irgendwann zu Ende. Aber für Fluggäste, das ist ein Crashkurs, das schafft man auch ohne Psychologie. Denn Leute, die sich bedienen lassen und die mit Personal zu tun haben in einer Situation, in der sie tendenziell Angst haben, es gibt wahnsinnig viele Menschen mit Flugangst, die offenbaren sich da, ob sie wollen oder nicht. Also da kriegt man dann sehr unschöne Seiten sehr schnell mit und eben auch Charaktere, die ganz anders reagieren auf Angst und sich offenbaren und sozusagen anlehnen.
War das ein Anlass, diesen Beruf aufzugeben?
Es war für mich, um es offen zu sagen, ja nie so ganz so ein Beruf im Sinne einer Berufung, sondern das war ein super Job nach dem Abi, wenig später danach, bei dem man, wie gesagt, sogar mit Spesen noch Geld verdient hat und in der Welt rumgekommen ist. Ich bin für 270 D-Mark nach Australien geflogen. Ich habe gesagt, der erste Urlaub bei dem Laden und ich kriege die Tickets für 10%. Was ist am weitesten weg? Und dann bin ich nach Australien geflogen und habe da 4 Wochen Urlaub gemacht. Also das war damals Antrieb genug, sozusagen.
Wir sprachen über Quakenbrück. Wahrscheinlich gab es in Quakenbrück auch ein Kino. Sie haben zu Protokoll gegeben, dass Sie sich manchmal in einen Film hinein wünschen. Der Film ist gemacht worden, Regisseur, der große Jim Jarmusch. Der Film heißt Patterson. Mhm. Und man kann nun beim besten Willen nicht sagen, dass Patterson ein ereignisreicher Film ist.
Nein.
Vielleicht für den, der cineastisch nicht ganz auf der Höhe ist.
Es geht um einen Busfahrer, der seinen Alltag bewältigt. Der besteht aus Brotschmieren, zum Busfahren gehen, nach Hause kommen. Seine Freundin hat jedes Mal die Wohnung umgestaltet und sie beenden den Abend. Er beendet das in einer Kneipe. Also ich war wirklich drauf und dran, rauszugehen. Und als ich den Film 3 Tage später immer noch im Kopf hatte, habe ich gedacht, was hatte ich jetzt so daran kleben lassen? Und dann ist mir aufgefallen, dass es da keine elektronischen Medien gab. Es gab kein Fernsehen, es gab keinen Computer, es gab keine Smartphones. Gar nichts. Die große weite Welt spielte da überhaupt nicht rein, sondern es war ein Fluss ohne Anspruch, ohne Erwartung an das Leben. Und da war dann ein schöner Bogen zu machen zu dem, was ich sonst beobachte in unserer Generation an Hunger nach dem Pling-Pling des Smartphones oder nach der nächsten Mail oder nach dem nächsten Ereignis und nach der sagenumwobenen Veränderung noch mit 40, 50, 60 brandneues, wir wollen ganz vorne mit dabei sein bei Globalisierung und Digitalisierung. Das war der schöne Gegensatz dazu. Mhm. Und dann habe ich kapiert, warum mich der Film doch berührt hat. 3 Tage später aber tatsächlich.
Es passiert nichts. Mhm. Der Patterson hat keine Ziele. In seiner Welt gibt es keine Erschütterung.
Keine Ansprüche, keinen Ehrgeiz, keine Träume, keine Sehnsüchte. Er tut das, was er am besten kann. Er schreibt Gedichte. Hat aber überhaupt nicht den Anspruch, dass die irgendwann veröffentlicht werden oder irgendetwas damit passiert. Sind alle in ein dickes Buch reingeschrieben und die heikelste Szene in dem ganzen Film ist, wie der Hund seiner Freundin dieses Buch gefressen hat.
Ja.
Da wird es kurz tragisch. Das war's.
Sie haben in Ihr Buch wiederum geschrieben, dass Sie als junge Mutter sich zerrissen fühlten zwischen Babykost, Psychologie, Sixpacks, also Muskulatur, Größe 38. Ich frage mich immer, ob die Frauen sich nicht wirklich selber mittlerweile mit einer gewissen, wenn ich das sagen darf, auch wenn ich strenge Mails bekomme, mit einer gewissen Koketterie selber unter Druck setzen und der Druck von den Männern, denen es so häufig unterstellt wird, gar nicht in dem Ausmaß kommt. Sie können jetzt energisch widersprechen.
Nein, ich würde nicht, Ihnen recht geben. Insofern, als dass es natürlich irgendwie Quatsch ist, dass Männer sich da zusammenrotten und sagen, so, jetzt wollen wir die mal ordentlich beschäftigen mit irgendwie Training und Kindern oder sonst was und dann kommen die nicht auf blöde Ideen. Also das ist ja Quatsch, das wäre eine Dämonisierung. Da stecken weder böse Menschen noch Männer noch irgendeine Verschwörung dahinter, sondern es gibt gesellschaftliche Zustände, Strukturen, Vorbilder und das geht damit los, dass sie als Frau, wenn sie durch eine Stadt fahren, Und das Kind bei der Kita abgeben und danach einen Job müssen, glaube ich, mit, weiß ich nicht, 15, 20, vielleicht bis zu 100 Bildern konfrontiert werden, bei denen sie wahrscheinlich mies abschneiden. Und um darauf zurückzukommen, Unruhe, das war damals, damals kann ich schon fast sagen, bei ersten Kind so, dass das gerade so eine Aufbruchstimmung war. Wir haben jetzt ein neues Ideal. Die Frauen machen genau dieselben Jobs, gehen in dieselben Strukturen rein, marschieren nach vorne. Es gibt jetzt Kitas, das Elterngeld kommt, euch wird alles ermöglicht. Ihr könnt jetzt jede, alle Bedenken, alle Sorgen abstreifen und die Kinder, das muss organisiert sein. Und das war das Credo damals, dass damals so gebetsmühlenartig wiederholt wurde, es ist alles machbar, weil alles organisierbar ist. Und leider sind aber Gefühle oder Erschöpfungsgrenzen oder so innere Bilder sind nicht organisierbar und Gefühle schon gar nicht. Und diese Momente, wo sich dann entscheidet, ob man, was man macht im Alltag, wie man eine Beziehung aufbaut, wie man mit dem Kind umgeht, das sind oft so Mikrosituationen, die eigentlich hochemotional sind. Und wenn man gerade diejenige ist, die das Kind in der Kita abgibt und es läuft gar nicht rund, dann ist es dieser Moment, auf den hin oft Lebensentscheidungen getroffen werden. Das ist das, was ich beobachte. Deshalb läuft das noch nicht so wirklich gut. Und damals gab es überhaupt kein Wenn oder Aber, dass man das hinterfragt hat. Die Kitas waren da in der Krippe, die Krippen waren da in der Großstadt und natürlich hat man das Kind dahin gegeben und auch so lange wie möglich und dann 100% gearbeitet. Und davon würde ich für beide Geschlechter im Übrigen, ganz klar, ich beziehe das nicht auf Frauen, sondern für beide Geschlechter vieles in Frage stellen. Und das ist ja auch nicht mehr, es wird ja vieles tatsächlich hinterfragt, dass damals so praktisch ja, das neue Idealbild war der Mutter und berufstätigen Frau.
Die Philosophin Svenja Flasspöhler hat in einem Spiegelgespräch gesagt, die Frauen müssen in Zukunft die Machtfrage stellen. Und zwar in der Lebensplanung, in der Kinderplanung, in der Geldfrage. Sie müssen eine Machtfrage stellen auf Augenhöhe. Wer macht was? Wie stellst du dir, lieber Mann, unsere Zukunft vor? Teilen Sie die Meinung?
Ja, wenn man das bloß so betitelt als Machtfrage, dann haben alle schon keinen Bock mehr drauf. Ne? Das ist das Problem. Dann denken die, es geht um Kampf und um Fighten und um Diskussionen. Und im Grunde ist es eine Fürsorgefrage am Ende. Denn keiner von beiden möchte, dass der andere eigentlich lebenslang oder eine lange Zeit lang in Abhängigkeit gerät. Niemand möchte, dass der andere Entscheidungen trifft, auch Gefühlsentscheidungen dahingehend, wenn da eine Abhängigkeit ist. Also für beide Geschlechter sollte es doch das Ziel sein, sich auf Augenhöhe zu begegnen, weil man da eigentlich am ehesten Gefühle austauschen kann und auch am ehesten Alltag gestalten kann. Ich würde es ungern so betiteln. Es ist aus der Position der Unterwürfigen, die Machtfrage zu stellen. Das sind Frauen ja eigentlich nicht. Das ist eigentlich niemand, sondern das wird dann so konstruiert. De facto ist es aber so tatsächlich, dass im Laufe einer Beziehung, wenn nur einer Alleinverdiener ist, auch unabhängig vom Geschlecht, meistens sind es aber die Männer, in Deutschland sogar 75% aller Ehen funktionieren so. Und da stellt sich im Hintergrund und unter der Subkutan sozusagen irgendwann diese Machtfrage, weil, das stelle ich fest, und da werfe ich jetzt meine ganze Lebenserfahrung in den Ring, auch wenn es jetzt Widerspruch gibt, es macht was mit Paaren, es macht was mit Mann oder Frau, wie auch immer, wenn nur einer das Geld verdient und wenn der andere nur ein bisschen verdient. Er ist mehr in der Welt draußen, er hat mehr Verantwortung, der Austausch wird schwieriger über den Druck, der da herrscht. Und das Geld nicht monetär beizutragen, sondern über Leistungen und so weiter, es findet eine Verschiebung statt. Man muss sehr, sehr bewusst sein, sehr reflektiert und in der Beziehung unglaublich erwachsen miteinander umgehen, um das auszublenden oder das wirklich auf Augenhöhe zu machen, hinzukriegen. Das über die Verhältnisse hinweg, ja, das halte ich für sehr schwierig.
Der Umstand, dass Männer und Frauen nun Gott sei Dank auf Augenhöhe miteinander umgehen, wirft aber eine Frage auf, die Ihnen aufgefallen ist. Sie haben es in Ihrem Buch thematisiert, mir ist es auch aufgefallen. Nämlich zum einen, dass Frauen teilweise in einer Frustration sind, ob ihrer Überbelastung und der Frauenfrust, den es denn so gibt, andere Frauen trifft, denen es beispielsweise gelingt, die Dinge etwas besser unter einen Hut zu bringen, als man selber es für sich selber empfindet. Und dass Frauen sich auch, wenn ich das sagen darf, dazu neigen, sich gegenseitig niederzumachen, auch durchaus teilweise unterhaltsam in Kabarettprogrammen, in Comedies.
Ja, das war ja mit ein Auslöser für das Buch am Anfang. Genau, das ist mir aufgefallen. Ich habe irgendwann in so einer Comedy-Show gesessen und da war dann der dritte oder vierte Witz über, man kennt das, ne, so Winkfleisch und den Bauch, der einen extra Platz braucht im Bett und Brüste, die sich sonst wo verfangen und so. Und ich dachte so, nee.
Warum?
Nee, irgendwie bleibt mir gerade das Lachen im Hals stecken. Und ich glaube, ich war auch nicht die Einzige. Mir ist das auch so im Raum ein bisschen aufgefallen. Würde das ein Comedian machen hier, you name it, nur oder so, erzählt er was über die Schwerkraft, die seinen Körper angreift? Das wird bei dem auch der Fall sein, da wird es auch die Spuren geben, aber er würde das nie thematisieren. Ich kenne keinen männlichen Comedian, der sowas thematisiert. Und ich dachte, ich glaube, ich möchte das aufschreiben und ich glaube, ich möchte Frauen dann sagen und auch Männern, ach, lass das doch bitte. Mhm. Eigentlich sehen die alle super aus, die Frauen im Übrigen, die so das erzählen. Alle. Das ist ja auch noch so.
Als die Zeit noch vor uns lag, als die Welt noch unschuldig war, in die Zeit gehen wir musikalisch zurück. Unser Gast Lisa Ortgies ist zu Gast bei Meyerburgers Frauengeschichten im schönen Lüneburg. Hat sich drei Songs ausgesucht, das ist guter Brauch. Der erste Song ist von The Cure, Friday I'm in Love. Warum dieser Song?
Weil ich damals mein Lebenssinn zu, sage ich mal, 60% darin bestand, das Wochenende möglichst viel in Dissen, Dorfdissen zu verbringen.
Ja.
Und diese Musik, damals eine Offenbarung war, man glaubt es nicht, aber es gab richtig gute DJs auf dem Land, im Fitzoblom und im Bippen, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Es war großartig. Die kamen teilweise aus London.
Sag mal, wie hieß das?
Fitzoblom in Bippen, so hieß der Laden. Ah. Kennt das jemand? Es war wirklich eine Offenbarung und The Cure war insofern eine Revolution, weil davor gab es Funk and Soul und so. Und das waren ganz andere Protagonisten, das waren androgyne Jungs, das habe ich noch nie gesehen, die konnten plötzlich blass sein, sich schminken, die Haare tupieren. Und
das gab es in Quakenbrück auch nicht.
Das gab es in Quakenbrück überhaupt nicht.
Nein.
Also genau. Und es gibt Friday in I'm in Love, war die Woche war einfach öde, Kleinstadt, bla. Und am Freitag fing das wahre Leben an. Und das war in diesem Dorf. Das
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you.
Friday I'm in Love. Und während der Song lief, meine Damen und Herren, hätten Sie Lisa Ortgies, die dankenswerterweise heute zu Gast bei Meyerburgers Frauengeschichten ist, Sie hätten sie beobachten müssen. Sie hätten nämlich dem Publikum in Lüneburg, sagen wir mal, mit ihrer Körpersprache nahegebracht, wie sie getanzt hat.
Genau.
Knapp über dem Boden.
Knapp über dem Boden. Ja, das war damals die Geste. Mir ist das ehrlich gesagt erst vor kurzem aufgefallen, wie dämlich das aussieht, weil irgendwann kommt man ja raus aus diesem Kindermorast und steckt den Kopf wieder aus dem Sumpf raus und merkt, man besteht aus Molekülen, die wieder tanzen können.
Ja.
Und es passiert wieder was. Man wacht wieder auf und besteht plötzlich wieder aus Gefühlen und Bewegtheit und aus Kribbeln und Gänsehaut. Und dann habe ich mal den Test zu Hause gemacht und meine Tochter wollte wissen, ja, kannst du überhaupt tanzen? Ich meine jetzt mal ernsthaft so, weil man war ja lange nicht mehr unterwegs. Ich war irgendwann dann das letzte musikalische Erlebnis nach den Dorfdissen und Stewardessenzeit hin zu nach den Kindern, als sie ein bisschen größer waren, war Radau. Das ist so eine Kinderband, ja. Und da habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich da mitgesungen habe im Takt. Und habe gedacht, jetzt ist dein musikalisches Ich total am Boden, es muss was passieren. Ja. Dann habe ich den Test gemacht und meiner Tochter mal so ein paar Songs vorgespielt und dazu getanzt und sie meinte, ist jetzt stummes Kopfschütteln, ne? Geht gar nicht. Was machst du da am Boden? Suchst du deine Kontakte? Was machst du da? Heb mal die Arme hoch. Nein, und was war noch? Und hast du vielleicht doch so einen Bauchtanzkurs gemacht? Was machst du damit dann? Also, ich habe so ein kleines Coaching bekommen und dann habe ich mich auch wieder nach draußen getraut. Auffeten und habe diese Lust am Tanzen wiederentdeckt und ich kann nur sagen, das war das Beste, was ich gemacht habe, Ü40, es war super. Es hält auch bis heute an.
Ich saß in Köln im Hotel und guckte Frau TV, ein Magazin, das Sie moderieren im WDR seit 1997.
Ja, tatsächlich.
Und ich habe mich gefragt,
mit Pausen,
ist die Welt dann in Ordnung, was das Gleichgewicht zwischen Mann und Frau angeht, dann, wenn man ein Frauenmagazin nicht mehr braucht? Oder anders formuliert, ist das dafür der Indikator, dass die Welt noch nicht in Ordnung ist?
Ich würde sagen, der Indikator dafür, dass die Welt ein wenig besser wird, in großen Schritten vielleicht, ist, dass FrauTV zu 36% von Männern geguckt wird. So. Und die sitzen freiwillig und allein vom Schirm. Sie werden nicht an der Heizung festgekettet oder nicht gezwungen. Sie sitzen da allein und wollen wirklich was wissen und sie erfahren auch eine Menge, weil wir auch für Männer diese Beiträge machen. Mhm. Die Sendung behandelt Beziehungssachen, Frauenpolitik ist es ja nicht, Gesellschaftspolitik, Sexualität, alles mögliche aus beiderlei Sicht. Und wir haben ganz oft auch Paare vor der Kamera. Also ich kann es nur empfehlen. Wer es bis jetzt nicht guckt von den Männern hier, machen Sie mal den Versuch. Ich glaube, Sie bleiben dran.
Ich lese immer wieder, auch in der seriösen Presse, dass die Sexualität zwischen Mann und Frau einem Niedergang entgegengeht, wenn es nicht schon kaum noch, nur noch in Spurenelementen.
Du meine Güte. Ja. Wo stand das?
In der Frankfurter stand es überall. Das sagen Sexualtherapeuten, es passiert zwischen Mann und Frau weniger denn je. Hm. Kriegen Sie das auch gespiegelt in FrauTV?
Es gibt ein Problem, das früher, glaube ich, als wir alle jünger waren oder meine Eltern am Start waren, so aussah zwischen Mann und Frau. Er wollte immer, sie wollte selten. So. Das hat sich, um jetzt mal ein bisschen ernster zu werden bei dem Thema, tatsächlich in eine Richtung verschoben, wo sie gern mag, er aber immer weniger. Und zwar tatsächlich im Zuge der Digitalisierung besonders häufig vom Computer verschwindet, was auch immer er da macht. So. Ah. Es gibt einen ganz gemeinen Witz darüber, was machen Männer nach dem Sex? Sie fahren den Computer runter, also das Laptop runter. Ich darf jetzt auch mal so eine Richtung machen, der kommt ja auch nicht von mir, aber es ist leider eben deshalb, es ist ein bisschen was Wahres dran, ein wahrer Kern. Es gibt eine Entwicklung in die Richtung und das Spiegeln, ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht Post ganz viel dazu gesehen hätte, die bei uns eben landet, wo Frauen sagen, also ich warte fingertrommelnd im Ehe- oder Beziehungsbett und der verschwindet halt bis 2-3 Uhr am Laptop und ist nicht zu bewegen. Ist ein Riesenproblem, wenn dann die Partnerin übersehen wird sozusagen und Sexualität da in die Richtung versackt. Tatsächlich. Jetzt wollen Sie gleich eine Lösung dafür, ne?
Nein, aber die Frage würde ich schon gerne anschließen.
Ja, man muss es ansprechen dürfen. Das ist echt ein Problem.
Naja, es ist gut, dass wir es ansprechen. Aber kann ein Frauenmagazin dann auch Rat geben? Denn de facto müsste man einen solchen Mann einfach schnellstmöglich verlassen.
Ja, vielleicht erstmal. Weil ich glaube, ganz ohne jemanden, der im Hintergrund da wurschtelt und nur noch mit seinem Laptop, wird dann vielleicht auch einiges klar. Aber ich tue mich sehr schwer damit, da irgendwie Lebensratgeber zu spielen. Das tue ich nicht, sondern man kann natürlich auch nur zur Abstinenz raten, aber was wir dann machen, ist einfach die Story dann zu bieten, wo zwei da rausgeklettert sind sozusagen aus diesem Sumpf oder was ganz Neues angefangen, gemacht haben und dazu gehört aber wirklich erstmal sich einzugestehen, hey, ist gerade tot. Wir wissen beide nicht, was passiert ist vielleicht und jetzt schauen wir uns das mal neu an. Also reden, reden, reden und wenn wir viel Glück haben bei der Sendung, reden die vor der Kamera sogar drüber. Und das ist dann das, was immer, so machen wir das anhand eines Beispiels, was ganz viele dazu auffordert, das selbst zu versuchen.
Reden, reden, reden und ich glaube mindestens ebenso wichtig, zuhören, zuhören, zuhören.
Ja, genau, damit fängt es eigentlich an, genau.
Lisa Ortgies, mit der beeindruckendste Part in Ihrem Buch ist die Passage, wo Sie ohne jedes Selbstmitleid berichten, dass Sie zweimal in kürzester Zeit Probleme mit Ihrem Herz hatten, vulgo dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Mhm. Was macht das mit einem Menschen, der plötzlich das Gefühl hat, sein Leben hängt am seidenen Faden?
Also,
Sie gehen damit sehr buschikos
um. Ja, ich gehe damit. Ich will jetzt auch erstmal die erste Reaktion schildern, weil ich die ja selber jetzt erst im Nachhinein begriffen habe. Man merkt, es wird irgendwas Schlimmes passieren. Im Vorlauf dazu, das erste war ja so ein Herzanfall und das zweite war tatsächlich so ein Infarkt. Also kein Verschluss, nicht umgekippt weg oder so. Das nicht, sondern eine Verengung. Und ich habe jetzt zwei Stents, mit denen ich sozusagen lebe. Merkt man auch nichts davon. Aber es war so ein Vorlauf da, wo ich gedacht habe, es geht alles ein bisschen schnell, irgendwas wird passieren. Das Letzte, womit ich gerechnet habe, war, dass irgendwas mit meinem Herzen passiert. Und das ging so weit, dass in dem Moment, wo es mir so dreckig ging in New York, mein Mann das dann gegoogelt hat und meinte, pass mal auf, da steht Herzinfarkt. Und ich dann noch meinte, konnte ich kaum noch was sagen und sagte, Quatsch, Quatsch, totaler Quatsch. Und dann stellte sich das aber als richtig heraus und beim zweiten Mal habe ich dann auch, ist mir klar geworden, dass ich den Warnschuss beim ersten Mal nicht richtig verstanden habe. Aber meine allererste Reaktion war, weil man dann ja versorgt ist, Medikamente bekommt, wunderbare Scheißegal-Spritzen. Ich habe mir gedacht, gib mir einen Eimer von dem Zeug mit. Unglaublich, was das mit einem macht. Und ich war erleichtert. Also ich war einfach in der ersten Reaktion erleichtert und geradezu fröhlich. Und ich habe selber ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, dass ich nämlich eigentlich darauf gewartet habe, dass eigentlich innerlich eine Erwartungshaltung, eine Unruhe war, hin zu irgendetwas Schlimmem. Wie gesagt, mit dem Herz habe ich nicht gerechnet, aber im Grunde war da was im Anmarsch und ich habe es gewusst. Und ich war unglaublich erleichtert darüber, dass das nun passiert war, dass es schlimmer nicht kommen kann und dass ich am sichersten Ort der Welt war, was das angeht, nämlich in einem New Yorker Krankenhaus, wo es abgeht wie im Emergency Room. Es ist wirklich so. Meine Lieblingsserie, eine meiner Lieblingsserien.
Ihr letzter Satz in Ihrem Buch, Ihr allerletzter Satz auf Seite 248 ist, fast alles funktioniert wieder, wenn man eine Zeit lang den Stecker rauszieht, Sie selbst auch. Zitat Ende. Warum ist es Ihnen nicht gelungen, den Stecker mal zu ziehen, zu einem früheren Zeitpunkt, wo Ihre Gesundheit noch nicht in Gefahr war?
Ich bin mit so einem, sagen wir mal, calvinistischen Arbeitsethos groß geworden, der, glaube ich, typisch ist für unsere Generation und der viele, nicht nur mich, dahin bringt, dass sie sich selber die Kraft schöpfen über die Erschöpfung hinaus und das auch nicht merken, sondern tatsächlich der Körper dazwischen funken muss. Ich hoffe sehr mit diesen ganzen Yoga-Bewegungen und Achtsamkeits- und Bewusstseinsbewegungen, dass die nächste Generation davon befreit bleibt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das dahin haut. Es ist typisch für unsere Generation und das ist eine ganz seltsame Mischung aus Arbeitsethos, aus dem, wie man groß geworden ist, aus dem Bedürfnis, gesehen zu werden mit dem, was man kann und ständig an dem vorbeizuschippern, was man eigentlich am besten kann.
Erst die
Arbeit.
Weil
darauf müsste man sich besinnen.
Ja, ich bin auch. Ich bin auch aufgewachsen von einer wunderbaren Mutter, von einer wirklich wunderbaren Mutter erzogen, aber eben mit dem protestantischen Ethos, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Das, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Sie haben dem Buch ein Leonard Cohen-Zitat vorangestellt. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Dieser Crack, dieser Riss, der ja wahrscheinlich in der Krankheit deutlich geworden ist, ist denn da Licht reingefallen? Haben Sie das Gefühl gehabt?
Das beziehe ich nicht nur auf mich, das beziehe ich auf ganz viele Menschen, denen ich jetzt begegne. Und ich sehe jetzt diesen Crack. Und
die erschüttert
und ich,
sind.
Genau, es ist eine Erschütterung, das bleibt auch, es bleibt so eine kleine Sollbruchstelle. Und bei mir ist spätestens nach dem zweiten Mal, da habe ich dann nämlich anders reagiert, sozusagen eine Verletzlichkeit dazugekommen, die ich jetzt ins Leben reingelassen habe. Mhm. Und vorher war ich immer noch in dem Machermodus, auch bei dem ersten Herzanfall habe ich gedacht, okay, das und das musst du jetzt delegieren, die Produktionsfirma, das musst du und so weiter, du musst alles managen und organisieren und habe diese Krankheit gemanagt und mich als Schachfigur da reingesetzt und alles wegorganisiert und weiterorganisiert. Das ist aber die falsche Haltung, wenn sich so ein Organ, ein lebenswichtiges Organ, meldet und einen Führungsanspruch anmeldet. Das funktioniert nicht. Und ohne Verletzlichkeit, ohne diese Seite, ohne das Unberechenbare zuzulassen, kommt der Körper damit nicht klar und die Seele auch nicht. Und das war endgültig der Zusammenprall. Es gibt so Momente, wo beides zusammenprallt und man kapiert, ah ja, gehört zusammen, funktioniert nicht unabhängig voneinander, geht nicht.
Hatten Sie Angst vorm Tod?
Das ist jetzt eine Angst, die man einmal kennengelernt hat. Das ist so ein bisschen das Gute und gleichzeitig das Schreckliche daran, finde ich. Weil ich auch so einen Moment kurz danach noch miterlebt habe, ganz kurz, in dem ich ruhig wurde. Das ist jetzt sehr intim, ich möchte es aber mal rausschicken, weil es tatsächlich auf irgendwas hoffen lässt, was dann funktioniert. Also es gab einen Moment, wo ich dann panisch war, also Todesangst ist eine ganz, die furchtbarste Angst überhaupt, also eine Panik, die jede Zelle ergreift und die man auch nicht erklären kann und die man, glaube ich, auch die man nie wieder vergisst, ich ganz sicher nicht. Und dann gibt es einen kleinen Moment danach, wo man total ruhig wird. Also in diesem Hotelzimmer habe ich dann gelegen und wurde ruhig und gesagt, okay, das war's jetzt. Also es ist wirklich nur dieser eine Satz. Und das nächste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich werden die Kinder nicht wach. Es ist absurd, aber genau das, sie sind eigentlich schon so ein Stück mental rausgetreten. Aber das war's auch. Und dann war la lülala und so weiter. Aber die Ruhe werde ich auch nicht vergessen. Die Panik nicht und die Ruhe danach. War wirklich ein Moment Ruhe da.
Und der Humor hilft. Sie selber bedienen sich des Humors immer wieder in der Passage. Ich selber war mal in einer vergleichbaren Situation und Woody Allen hat für mich den schönsten Satz über den Tod gesagt, mit seinem unvergleichlich jüdischen Humor. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ich glaube, wir hören mal Musik jetzt.
Okay, na gut.
Und zwar der nächste Song, den sich Lisa ausgesucht hat. Lisa Ortges ist von den Red Hot Chili Peppers. Die waren aus der Grunge, aus der Grunge-Bewegung.
Und das war nochmal das zweite Erwachen sozusagen musikalisch. Ja. Und das ist auch die letzte Generation, die sich richtig gegeben haben. Also wo man richtig so Vitas hat, Drogen, Nahtod und alles, die haben das alles nochmal gemacht.
Und ich
das gab es danach nie wieder.
Ich war dabei. Ich bin heute, ich bin so froh, damals jung gewesen sein zu können.
Beim ersten Mal. Grunge war ja die zweite Bewegung.
Ja, bei Grunge war ich schon ein junger Vater, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Egal. Also,
Entschuldigung.
The Getaway. Bitteschön.
Thing tonight, alright. Take me through the future. It's time you'll find just another color coded crime. Incision and a suture. You told my friend we would get it on no matter when. A super cavitation. Let's go. You show me something no one will ever know. A love hallucination.
Ist der Feminismus in die Jahre gekommen, Lisa Ortges?
Nee, ja, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also der hat ja die großen Bühnen erreicht, Rihanna, Feminist und so weiter. Mhm. Er ist praktisch, sagen wir mal so, die andere Seite der Medaille ist, der Kapitalismus hat sich den Feminismus geschnappt. Es werden Klamotten damit verkauft, es werden Popkonzerte damit verkauft, aber ich gehöre zu denen, die sagen, na und? Ist doch cool. Wenn einer sich da hinstellt und sagt, ey, ich tue das für meine Tochter oder ey, ich habe die ganze Kohle hier selbst verdient und bin meinen Weg allein gegangen, dann sind sie eben Vorbilder für viele. Ob sie dann damit als Profil oder als Image Geld verdienen, ist mir erstmal egal. Und sie haben natürlich Wahnsinnswelle und wahnsinnig viele unglaublich umträge junge Frauen im Netz, die genau da jetzt sind, wo praktisch die Leute sich gegenseitig zerreißen und sich dem auch stellen. Und einige auch tatsächlich auch dran scheitern. Ich kann auch viele verstehen, die sagen, ich möchte in meiner Kommentarfunktion nicht mehr praktisch gewalttätig auseinandergenommen werden sozusagen. Aber da prallen ja Sachen und Welten aufeinander, mit denen wir in den 90ern sogar keine Berührung hatten, weil die haben uns ja gar nicht erreicht. Dieser Hass hat uns ja gar nicht erreicht, der heute junge Frauen, die sich da engagieren, erreicht im Netz.
Du hast lange mit Alice Schwarzer zusammengearbeitet. Ich finde immer, dass wir heute ein bisschen dankbarer sein müssten dieser Frau, die sicherlich schwierig ist, ein schwieriger Charakter, aber die heute so ironisiert wird als das Weltkulturerbe des Feminismus und in die Jahre gekommen. Aber ich glaube, wenn sie nicht so stark gewesen wäre und nicht das so frei gekämpft hätte damals, könnte man heute nicht auf einem gewissen Parkett tanzen.
Das würde ich sofort unterschreiben, ne? Das ist ganz klar. Also es gab diese sagenhafte Aktion damals, das war wirklich so ein historischer Moment dieser Befreiungsaktion in Stern. Wir haben abgetrieben und so weiter mit den Fotos der Frauen. Das ist, glaube ich, wirklich allein auf Alice Schwarzer Mist gewachsen. Das hat sie so durchgeboxt und der Stern hat Mut bewiesen, das zu tun. Es ist wahnsinnig viel passiert und wie bei allem gibt es da, glaube ich, zwei Sachen. Irgendwann erstarrt so ein Bild und dann ist die Frage, füttere ich das jetzt weiter und möchte weiter Deutungshoheit haben über alles, was passiert? Also zum Beispiel auch Sexualität oder Pornografie, da haben wir nämlich durchaus gestritten bei den Punkten. Oder lasse ich da andere nachkommen und lasse auch mehrere Köpfe zu? Mhm. Und man hat schon das Phänomen, dass es in den USA sehr viele Frauen gibt, die damit nach vorne treten, teilweise auch die wahnsinnig prominente Fernsehfiguren sind, Ellen DeGeneres zum Beispiel. Oprah Winfrey, ganz glasklare Feministin, die auch so auftreten, hat man hier weniger. Ne? Also im Grunde könnte man davon ausgehen, dass die Tatsache, dass Alice Schwarzer da sehr stark war und teilweise auf sie projiziert wurde und ihr der Raum gelassen wurde, aber auch die Tatsache, dass sie ihn auch gefüllt hat und die Deutungshoheit behalten wollte, dazu beigetragen haben, dass diese Vielfalt nicht da ist. Und dass unter Feminismus und unter allen diesen Themen immer eine Figur oder eine Erklärung parat ist in Deutschland. Und da spielen zwei Seiten mit rein. Das ist leider so. Aber es wächst ja nach. Also es gibt ja wahnsinnig viele junge Feministinnen, wie gesagt, die jetzt auch in die Talkshows eingeladen werden. Und es gibt immer noch eine Diskrepanz, die ich beobachte, zwischen dem Wissen, dass auch die zweite Frauenbewegung eigentlich reingetragen hat und das eigentlich allgemeingültig bis heute längst im kulturellen Bewusstsein angekommen sein müsste, aber wo es immer noch einen großen Abstand gibt, wenn es dann um Alltagsentscheidungen oder darum geht, wie gestalten wir denn unsere nächsten 5 Jahre, wenn wir jetzt Kinder bekommen. Da spielt Feminismus als Wort erstmal keine Rolle, muss es auch gar nicht. Aber es wäre toll, wenn sich ein Paar dann darüber unterhält, was wünschen wir uns und wo möchten wir in 5 Jahren sein und wie kriegen wir das wirklich hin, dass jeder gleich viel hier dazu beiträgt und wenn es die ersten 5 Jahre nicht möglich ist, dass es sich dann ausgleicht. Also Feminismus ist für mich zum Beispiel funktionierende Beziehung und Familien, die vielleicht dann zusammenbleiben und nicht auseinander dividiert werden.
Ich komme nochmal. Ich komme nochmal auf die schon erwähnte Philosophin Svenja Flasspöhler zurück, die im Spiegel und auch, glaube ich, bei Anne Will gesagt hat, dass die MeToo-Diskussion, wie sie momentan läuft, gefällt mir nicht, weil aus ihrer Sicht reagieren Frauen nur darauf, wie Männer sich ihnen gegenüber verhalten. Aus ihrer Sicht wird das patriarchale Muster dadurch eher gestärkt. Und sie sagt, Frauen müssen beispielsweise sexuell aktiv werden. Gleichberechtigung und Augenhöhe heißt auch das Aufkündigen von Rollen. Ich finde das interessant.
Ich fand es auch interessant, ich habe das natürlich gelesen.
Aber ich finde es ein bisschen, wenn ich das sagen darf, etwas akademisch. Ich glaube, das wird schwierig in die Tat umzusetzen.
Und es ist einfach ein bisschen zu schnell und 5 Schritte auf einmal gedacht. Weibliches Begehren ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber es ist zu schnell und zu viel gedacht, weil in dieser Diskussion war es jetzt erstmal wichtig, weltweit festzustellen, es ist kein isoliertes Problem auf Hollywood bezogen, sondern sie haben das ja inzwischen bis zum Nobelpreis in Behörden, in Institutionen, in Universitäten. Und ich glaube, es gibt jetzt erstmal ein Bedürfnis, die Welle abzureiten sozusagen. Das muss sein. Es muss einmal ein Extrem kippen, dass alle sich darin wiederfinden und jeder sich einmal traut, darüber zu reden, so unterschiedlich die Erlebnisse sein mögen. Weil ich analog zu diesem, das Familienbild ist jetzt das Neue, dem ich hinterherrenne, auch aufgewachsen bin mit dem Frauenbild. Wir sind ja viel zu tough, als dass uns das wirklich irgendwie angeht oder dass der uns wirklich was anhaben kann. Und es gibt aber, und das ist mir selber erst im Nachhinein aufgefallen, aus der Zeit sogar Giftmappen im Journalismus, wo man genau erzählt bekommt von einer Frau zur anderen, mit dem damals, mit dem gehst du besser nicht zwischen die Regale, weil der greift zu. Achtung. Ja. Es war überhaupt kein Gedanke daran, das zu outen und denjenigen anzulasten, der sich so benimmt. Sondern es war unsere Aufgabe, da tough und cool drumherum zu schiffen und das im Kopf zu haben und zu berücksichtigen. Und besser kann man so ein System nicht stützen, ne? Leute belästigen und Männer sich diese Freiheit nehmen. Also insofern glaube ich, ist es jetzt schon wichtig, dass es einmal ins andere Extrem kippt. Das muss strukturiert werden. Ich bin immer ein großer Freund davon, das einfach mal in eine Arena zu tragen und ohne Schuldzuschiebungen oder gleich Konsequenzen zu fordern, das einfach mal zu erzählen. Und im Zuge dieser Sache wäre ich eher dafür, das hat eine Jugendzeitschrift, Bento heißt sie, ganz cool gemacht. Es gibt ja so viele coole Sachen, die da passieren, auf die man selber gar nicht erstmal kommt. Die haben einfach mal die Rollen so eines normalen Samstagabend oder Freitagabend, wenn man losgeht mit Anmache und Leute aufreißen und es gucken ja beide Geschlechter, einfach mal umgedreht und haben einfach nur verifiziert aus der Redaktion Leute zwischen 18 und 30, einfach mal deren Sprüche eingesammelt. Wie gesagt, die sind ja nochmal 20 Jahre jünger als ich, wenn sie 30 sind. Und einfach mal in so einen Clip eingebaut und haben Frauen das zu Männern sagen lassen. Und das hat eine unfassbare Wirkung. Ich habe Erlebnisse an Kreuzungen, wo junge Männer, Frauen, die vorbeigehen, hinterherrufen, mach dich mal nackig, du Schlampe, und zeig mal und so weiter. Das sind so Erlebnisse, die nichts mit Großstadt oder Kleinstadt oder so zu tun haben, sondern den Ton gab es nicht auf der Straße und es gab dieses Rüde nicht und dieses über jede Grenze hinweggehen gab es nicht. Im Grunde haben sie so Ausschnitte aus dem, was im Netz passiert, manchmal auch auf der Straße. Und dann, deshalb würde ich dem widersprechen und sagen, nee, das ist leider noch nicht am Ende. Es gibt so eine politische Korrektheit und es gibt subkutan und an der Seite eine andere Richtung, die viel krasser ist, als wir uns alle, eine andere Entwicklung, die viel krasser ist, als wir uns alle vorstellen können, mit der man selten in Berührung kommt.
Der Ton hat sich ja in vielen Lebensbereichen aus meiner Sicht extrem verschlechtert und ist extrem rüde geworden, was aber auch am politischen Personal in den USA und anderen Bereichen liegen könnte. Plötzlich darf man darf man politische Gegner verunglimpfen?
Das war eine Schneise auf jeden Fall. Also Trump überhaupt, und ich sitze ja nach wie vor dann, das gibt's nicht. Jemand, der sowas gesagt hat, I can grab pussy und so weiter, dass jemand da immer noch...
Er ist von sehr vielen Frauen gewählt worden, die diese rüden Formulierungen aber kannten. Es gehört zur Wahrheit dazu.
Das ist richtig, und ich sage ja, es gehören genauso viele dazu, die so ein System stützen und sich dann einfach nach einer autoritären Person sehen, und das hat man von beiden Seiten, von beiden Geschlechtern, da gibt es keine Unterschiede. MeToo ist da gerade am Anfang. Ich glaube nicht, dass das, ne, also in seinen Ausformungen und teilweise auch in den Diskussionen, die am Rande entstehen, aber was jetzt passiert ist bei so einer Sache, jetzt kommt einfach mal alles aufs Tapet, jetzt wird einfach mal alles erzählt und geäußert, und dann können wir erst mal sammeln und dann fangen wir an, das zu deuten. Das ist noch lange nicht am Ende, aus meiner Sicht.
Meine Damen und Herren, es ist gut, da braucht man Meyer Burkhardts Frauengeschichten, so auch dann, wenn Lisa Ortgies zu Gast ist, dass wir immer einen Rod Stewart-Song spielen, und das ist ein ganz neuer, den gibt es noch gar nicht draußen. Rod Stewart beschreibt, wie er seinen Kindern gute Ratschläge gibt, damit Gefahr von ihnen fern bleibt. Und das sind dieselben Ratschläge, die er früher ignoriert hat, als seine Eltern sie ihm gegeben haben.
Ja, vor allen Dingen ist er über 70 und gibt diese Ratschläge 3- bis 4-Jährigen. Sehe ich richtig, oder?
Ja, ich bin aber...
mal so ein Beispiel.
Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ja. Rod Stewart, Didn't I?
To forget, our time together was tinged with love and regret. Oh, my girl, my sweet, sweet little girl.
Lisa Ortgies ist bei uns zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Lisa Ortgies hat sich in ihrem aktuellen Buch eben auch über das Älterwerden Gedanken gemacht. Ich möchte gern in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Warum nicht?
Weil das immer so überraschend kommt, ne? Es ist ja ein schleichender Prozess, das habe ich gleich eingangs geschrieben. Irgendwie kann ich mir nichts mehr vormachen, ist meine Kindheit, natürlich meine Jugend vorbei und das danach auch. Und ich muss irgendwann erwachsen geworden sein, aber ich kann diesen Moment nicht mehr benennen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das anders geht. Ich wüsste nicht genau, wann war wirklich der Moment, wo das jetzt ist wirklich die Souveränität und die Ausgeglichenheit und so weiter. Und ich habe das Gefühl, es geht ganz vielen so, dass sich der nie einstellt, sondern dass die anderen natürlich immer die Erwartung an einen haben. Man ist jetzt mal langsam erwachsen, natürlich. Die einzigen, die einem das Gefühl geben, sind die Kinder mal, wenn sie denn mal auf einen hören. Aber ich habe auch das Gefühl, das tun die auch nicht deshalb, sondern weil ich ihnen immer damit drohe, dass das Smartphone verschwindet und dann der so ein bisschen Respekt sich einstellt. Aber tun die das aufgrund meiner Souveränität oder Autorität? Und gehört das überhaupt zum Erwachsensein? Das sind lauter so Fragen, die ich mir stelle. Oder ist das eigentlich ein fortlaufender Prozess? Ich nehme das so wahr für mich. Also es gibt erwachsene Momente, aber leider keinen Zustand, der sich einstellt.
Zitieren tun Sie Robert Lemke, den großen Quizmaster unserer
Kindheit.
Dem ich
auch noch aufgewachsen bin, ja.
Klar. Ich auch. Heiteres Berufe-Raten.
Ja, wunderbar.
Die Älteren wissen auch noch, dass neben ihm ein Fox-Terrier saß. Heute würde der Tierschutzbund schon
tausend... Ja, und heute würde Robert Lemke auch kein Casting überstehen. Das müssen wir auch mal realistisch sein.
Nicht und wirklich. Der von ihm stammt, der auch von Ihnen zitierte schöne Satz, natürlich bin ich gegen das Älterwerden, aber wenn man das Gegenteil bedenkt.
Wenn man die Alternative bedenkt.
Wenn man die Alternative bedenkt, bin ich nicht erzählen.
Er ist in Würde gealtert, konnte er aber auch auf dem Schirm. Das Fernsehen war damals so, dass Männer sowieso älter sein durften und auch älter werden durften, dürfen sie immer noch, ehrlich gesagt, beim Fernsehen. Frauen weiß ich noch nicht. Bin ich mal gespannt.
Was ist Würde?
Boah, das ist so schwer.
Ja, in Ihrem Buch, Sie haben es in Ihrem Titel drin.
Würde ist auf jeden Fall was, was ganz oft irgendwie in der zweiten Reihe stattfindet, wenn man auf die schaut, die sich unbedingt in der ersten tummeln, finde ich. Mhm. Wenn man diesen Drang nach Rampensau, wenn man den dann in sich trägt, abgelegt hat und andere glänzen lassen kann und nicht alles offenbaren muss. Das sage ich jetzt aber nur auf mich bezogen. Ich bringe da eine gewisse Disposition mit. Ich bringe ja nicht alle Menschen mit, sozusagen. Also würde es eigentlich immer mehr einbehalten, für sich behalten und dosiert behandeln. Aber das ist nur eine von vielen Definitionen und ich im Grunde stelle ich da 200, über 200 Seiten lang die Frage danach. In vielen witzigen Geschichten, von denen ich sage, hier ist sie leider verloren gegangen und über die man hoffentlich lachen kann.
Nachdem Sie Quakenbrück verlassen haben, haben Sie viele Dinge gemacht, versucht, zu Ende gebracht, auch mal nicht zu Ende gebracht. Sie haben beruflich eine beeindruckende Karriere hingelegt. Sie haben vom Schicksal die Grenzen Ihrer Gesundheit aufgezeigt bekommen. Sie haben sich ganz offensichtlich davon, soweit man das von außen so sehen vermag, erfreulicherweise sehr gut erholt. Wenn Sie jetzt auf die nahe Zukunft gucken, was erhoffen Sie sich?
Im Grunde passiert das jetzt schon. Ich denke ungern zu weit nach vorne. Ich habe da jetzt auch keine, noch nie groß was gemalt, weil ich ja Zweckpessimistin bin so. Und mich lieber überraschen lasse. Es gibt ein paar Dinge, die ich sehr gern noch tun würde. Also ich würde gern so ein Frauenpanel tatsächlich mal machen. Ich finde, das ist noch eine gute Zeit mit einem Frauenpanel mit einem Quotenmann. Wenn sich auf diesem Wege ein Sender findet, der sich traut, freue ich mich. Aber es sind weniger konkrete Projekte als etwas, das jeden Tag passiert, nämlich etwas ganz Wichtiges und ganz Einfaches, vordergründig ganz Einfaches, dass man in jedem Moment kurz es schafft, innezuhalten, wenn es denn gefragt ist, weil eine Irritation da ist oder irgendwas schiefläuft, was ist jetzt das Gefühl dahinter? Wie geht es mir eigentlich gerade? Und das, was hochkommt, ist das tatsächlich das Gefühl, das da ist oder steckt dahinter ein anderes? Wut zum Beispiel ist oft Deckmantel für Trauer oder für Traurigkeit. Und wenn es denn, dann knüpfe ich die Verbindung zur Würde. Es gibt immer nie nur die eine Seite, die will aber wahrgenommen werden äußerlich von vielen. Es gibt zur Rampensau immer die introvertierte Seite. Und ich würde mir wünschen, dass ich es schaffe, das beides jetzt stehen zu lassen und damit eine gewisse Verletzlichkeit und eine gewisse, nicht immer eine Antwort wissen. Und ja, diese Verletzlichkeit, diese Sollbruchstelle, den Crack, na, where the light gets in, dass man das sehen kann und ich das vielen Menschen begegne, bei denen ich das auch sehe und nicht drüber hinweggehe.
Wollen wir noch den Tanz der Moleküle hören?
Unbedingt, super Tanzstück. Und es gibt eine ganz wichtige Zeile, mein Herz tanzt und das hat immer schon in diesem Stück, da hatte ich immer schon eine Gänsehaut, schon lange vor einem Herzanfall. Ich glaube, ich habe da schon was geahnt oder mein Körper.
Mia singt für Sie und Lisa Ortiz.
Ich bin hier, weil ich hier
dieser Ortgies war, mein Herz tanzt. Zwei Fragen zum Glück. Was ist Glück? Peter von Matt hat gesagt, dass der Mensch ist das einzige Lebewesen, was überhaupt weiß, was Glück ist und sich um Glück bemüht. Und er sagt den schönen Satz, das Wissen vom Glück bringt das Gegenteil hervor.
Das Streben nach Glück würde ich hinzufügen. Mhm. Das Wissen darum ist eigentlich ja kein Wissen, sondern die Vorstellung davon. Eine Illusion. ist das, was man bei anderen beobachtet, was man irgendwie immer öfter in Zeitschriften, Hygge und wie sie alle heißen, und Flow und Happiness und so. Also je mehr das verbreitet wird und je breiter die Front wird, die einem am Kiosk da so demonstrativ entgegenlächelt, desto schwieriger wird das Ganze ja. Desto mehr hat das Aufforderungscharakter und führt ins Unglück. Also der Vergleich führt ins Unglück eher, das Streben, das unbedingte Wollen führt ins Unglück und vor allen Dingen Ratgeber in die Richtung. Deshalb sehen Sie da, werden Sie da keinen Satz in diese Richtung finden in diesem Buch.
Sind Sie eine glückliche Frau?
Aber in Momenten und weil ich nicht den Anspruch habe, dass das mein Sein durchdringt und jederzeit auf dem Parkett ist, sondern das sind blöderweise, das ist das Doofe am Glück, dass einem das oft erst retrospektiv klar wird. Ja? Dass man diese Momente nachschwingen vorm Auge hat und denkt, wow, das war ganz voll, das war total rund. Und in dem Moment lächelt man vielleicht kurz, aber geht eigentlich schnell drüber hinweg und behält es nicht in Erinnerung. Und dann kommt es ja irgendwann, das ist ja das Schöne an Erinnerungen, die sind ja total selektiv, kommt es wieder so wie Luftballons nach oben an die Oberfläche. Meistens kapiert man es erst im Nachhinein, das war glücklich, das ist das Doofe.
Liebe Lisa Ortiz.
Ich arbeite daran, das im selben Moment zu merken.
Ich habe Glück gehabt, dass Sie meiner Einladung nach Lüneburg gefolgt sind. Und das hat mich wiederum glücklich gemacht. Schön, dass Sie hier sind.
Ich war jetzt diese Stunde auch wirklich glücklich, muss ich sagen.
Ich auch. Lisa Ortgies, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
Für das Publikum.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.